Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein heutiger Gast ist die charmante und humorvolle Zora Klipp. Zora ist Köchin, Moderatorin, Kochbuchautorin und Kaffeebesitzerin. Und sie wusste schon im Alter von 6 Jahren, dass sie einmal Köchin werden möchte. Sie kochte da nämlich schon ganz leckere, köstliche Pfannkuchen auf ihrem kleinen Spielzeugherd. Es kam dann auch so, sie lernte Köchin, arbeitete als Köchin und sagte sich dann, jetzt muss ich aber nochmal die Welt sehen und bereiste diese als Backpackerin und Au-pair. Sie war in Spanien, Schweden, Südamerika und lernte ganz viele Sprachen. Kam dann zurück nach Deutschland und ehe sie sich's versah, stand sie vor der Kamera und hatte ihre erste eigene Kochshow. Der folgten noch viele weitere TV-Auftritte, eigene Kochshows und die nächste, ja, die kommt 2022 im Herbst. Das wird nämlich eine Koch- und Backshow, die jetzt gerade vorbereitet wird. Aber die TV-Küche war ihr nicht groß genug. Sie wollte auch noch eine eigene Küche haben und eröffnete ein Café mit ihren Geschwistern zusammen im Herzen von Hamburg, wo es vorrangig leckere vegane bzw. vegetarische und regionale Küche gibt. Aber damit nicht genug, damit es ihr nicht langweilig wird, hat sie in den letzten Jahren dann auch noch mehrere Kochbücher geschrieben, wie zum Beispiel das Kochbuch Koch's einfach. Ich wünsche ganz viel Spaß bei dieser sehr unterhaltsamen Episode mit Zora Klipp, die uns sehr offen und humorvoll über ihr bisheriges Leben erzählt, ihre Ansichten zum Thema Kochen und Essen und natürlich verrät sie uns auch ein paar kleine, einfache Rezepte zum Nachkochen. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. Aber jetzt viel Spaß mit Zora Klipp und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Viel Spaß! Ich freue mich ganz, ganz doll, heute Zora Klipp vor mir zu haben. Schön, dass du es geschafft hast.
Hallo.
In aller Frühe.
Ja, ich freue mich auch.
Du siehst blendend aus. Darf man das sagen oder ist das, darf man das eigentlich sagen? Du siehst blendend aus.
Weiß ich
also
nicht.
Mann zu Frau, geht das?
Könnte mal drauf an, ne? Also auf
wie
die Situation.
Okay.
So, und jetzt gerade habe ich das als ein ehrliches Kompliment empfunden.
Das war auf 9 Uhr jetzt gemünzt und seit wann bist du auf den Beinen?
7 Uhr.
Warst du heute schon in der Küche?
Nur in meiner eigenen.
Gehst aber nachher nochmal in deine...
Gleich im Anschluss, ja.
Gleich im Anschluss. Aber gerade das Thema Mann, Frau und Komplimente machen. Gibt es eigentlich eine besondere Stellung für eine Frau in der Küche? Du hast ja nun eine Kochausbildung mal ganz klassisch abgelegt. Muss man sich da erstmal freikämpfen oder wird man da anders behandelt? Wird man da sogar vielleicht ein bisschen hofiert? Wie ist denn das eigentlich?
Also ich glaube, man wird auf jeden Fall anders behandelt. Ich kann das immer nicht so richtig sagen, weil bei uns im Laden arbeiten nur Frauen und ich habe eine ganz lange Kochpause gehabt. Und meine Ausbildung ist jetzt 10 Jahre her, über 10 Jahre. Und damals, da war das halt noch so richtig männerdominiert, da war der Ton rau und das war noch, jedes Klischee wurde bedient. Heutzutage in den Städten hat sich das ja auch alles irgendwie schon ein bisschen geändert, was auch sehr gut ist, aber damals brauchte ich auf jeden Fall die große Klappe, aber die hatte ich ja auch.
Ja, ja.
Hat mir nicht geschadet.
Nee, ich glaube, man muss erstmal sich seinen Raum erarbeiten, ne? Und
ja.
Sagen so, pass mal auf, hier du sind musst, die Grenzen, so.
Ja, man muss sich beweisen, man muss auch ganz klar sagen, so, ey, yo, das war gerade überhaupt nicht cool, lass die Flossen von mir, wenn du mal wieder von hinten einen an die Ohren geflitscht bekommst oder, ne, du bist dann ja, ich war ja auch klein und
an,
schmal.
An die Ohren geflitscht bekommst? Das sowas ich, gibt
ich hatte so blaue Ohren teilweise.
Ach so, immer so mit dem...
Von hinten, mit diesen dicken Wurstfingern von meinem Küchenchef.
Das ist ja eklig.
Einfach so von hinten, das wenn du gerade ja dich konzentriert hast, irgendwie...
Nur so oder wenn du einen Fehler gemacht
Nö,
hast?
Nö, einfach so, weil ich es lustig fand.
Hast du gut abgeschlossen, deine Ausbildung?
Ja, ja, ja schon.
Ja? Erzähl mal, mit Prädikat wertvoll oder...
Nee, ich glaube, das war eine 2. Ich habe damals im Dessert, in meiner Prüfung, habe ich es verkackt. Ich habe die Mürbteig, ich habe so kleine Mürbteig-Törtchen gemacht, in so kleinen Tartformen, diese Metallformen. Und ich habe den Teig, weil er zu weich war, als er noch warm war, nicht aus diesen Förmchen bekommen. Die haben ja unten so eine ganz kleine Rille. Weißt du, was ich meine? Diese Erdbeertörtchen.
Ja, ich
weiß. Und da war so eine schöne Rhabarbermasse drin. Und dann musste ich diese Form mit auf den Teller stellen und da habe ich Punkteabzug für bekommen, weil dann wurde es natürlich auch immer später, das Dessert kam zu spät, die Tartform war mit auf dem Teller, oh Gott.
Oh, wie ist denn das? Hast du da eine Jury?
Nee, das dann sind Prüfer, oder? Die da rumlaufen und die das dann
und
bewerten.
Sind das so wie Fahrprüfer, wie, weißt du, Fahrschule, ja. Fahrprüfer, die so eigentlich so,
das ist tatsächlich,
die nie grinsen, glaube ich, oder nie fröhlich sind?
Ja, so kann man sich's vorstellen. Ja. Aber ich glaube, ich erinnere mich, bei mir haben sie trotzdem gelacht. Da war viel los bei mir am Platz.
Aber du hast aber auch ein ansteckendes Lachen. Es war schon wieder ein Kompliment. Ich muss echt ein bisschen vorsichtig sein.
Vielen Dank. Aber das ist, glaube ich, so, wie man sich's vorstellt. Also wir hatten diesen Küchenraum, da gibt's verschiedene Kücheninseln und dann laufen da die Prüfer in ihren weißen Kitteln mit ihrem Klemmbett rum, gucken sich das alles an.
Aber die klippen nicht.
Nee, die haben mir nicht in die Ohren geflitscht. Das hätten sie mal machen
geflitscht
sollen.
Geflitscht? Habe ich noch nie gehört.
Geflitscht? Heißt das so? Flitschen?
Also, diese das finde ich, das ist ein guter Ausdruck.
Schnippen vielleicht auch. Und die stellen dir dann Fragen, laufen rum, gucken, bewerten dich, schreiben sich immer mal wieder was auf und versuchen dich in nervöse Gespräche zu verwickeln und gucken, ob du dich vorbereitet hast. Und dann
kriegst du, während des Kochens wirst du in Gespräche verwickelt?
Ja, auch. Sie fragen natürlich, was du da machst und warum hast du dich dafür entschieden oder was für einen Garprozess sehe ich dafür vor oder ja, halt solche Fragen. Habe ich das vorher schon mal gemacht und wie waren meine Vorbereitungen? Also sie versuchen schon dann so ein bisschen was auch über dich rauszufinden. So war es damals bei mir, muss ich an der Stelle auch
sagen.
Okay, du
hast ja eben schon betont, du warst 10 Jahre raus, hast 10 Jahre nicht gekocht, doch hast du ja.
Nee, ich habe immer gekocht, aber ich habe 17 bis 20 meine Ausbildung gemacht, ein Jahr noch gearbeitet und dann erst wieder angefangen mit so 27, 28, aber das war dann schon fürs Fernsehen. Also beziehungsweise für YouTube. Das war dann...
Da kommen wir gleich drauf. Ne? Wir wollen sauber chronologisch bleiben.
Ja, der rote Faden.
Genau. Dann bist du erstmal abgehauen. Du hast gesagt, kochen ist nicht mehr,
oh,
oder?
Ja, das war dann halt irgendwie nach einem Jahr als festangestellte Köchin. Also man, nach einem Jahr oder nach zwei, da geht man ja immer weiter. Da hat man die Handschrift des Ladens gelernt. Und dann guckt man sich den nächsten Laden an. Und dann hat sich das Team irgendwie aufgelöst. Und ich war Anfang 20 und alle meine Freunde waren irgendwie studieren und haben die Welt bereist und haben coole Sachen gemacht und ich habe halt immer gearbeitet so. Und irgendwie habe ich gedacht, ach, wenn ich irgendwann mal Familie haben möchte oder so, dann kann ich nicht einfach sagen, so, ach, jetzt mache ich mal 20 Stunden als Köchin oder so. Das funktioniert halt eigentlich nicht in der Branche.
Hattest du Angst, dass du was verpasst dann?
Und ich hatte echt Angst, dass ich was verpasse. Dass ich irgendwie, dass das Leben in dieser Küche mit den Neonröhren an mir vorbeizieht so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, da geht noch mehr. Und ich wollte nicht nur Köchin sein. Damals war das halt auch ein Handwerksberuf. Ne? Das ist ja dann irgendwie, wenn alle anderen studieren, dann ist man irgendwie gleich so ein bisschen höher angesehen. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, also wenn alle studieren, dann muss ich das, glaube ich, auch machen.
Was ist denn das für ein Image eigentlich, wenn man als Frau oder überhaupt, wenn man Koch lernt und dann Koch ist, so, wo hast du dann gearbeitet? Das war so ein gut situiertes Restaurant?
Genau,
oder?
Ich habe im Wachtloof gearbeitet in Rotenburg an der Wimme und das ist ein schöner, angesehener Laden. Ja. Ne? Das ist so ein kleines Schlösschen, die haben einen schönen Wellnessbereich, das ist schon gehoben da. Mhm. Also Fine Dining, viel Shishi.
Ja, und stimmt, ich war da sogar mal.
War auf jeden Fall, im Hotel ist mehr Struktur als in einem Restaurant und es gab irgendwie viele Azubis, es gab ordentliche Umkleide für Personal, es gab eine Kantine, es gab einen Pausenraum, also so, man hatte schon gemerkt, dass man da, also es war sehr freundlich den Arbeitnehmern gegenüber.
Aber ich wollte ja über das Image kommen. Was hat man denn so für ein Image eigentlich, wenn man Köchin ist?
Es ist, man hat schon ein toughes Image. Also es ist, die erste Frage ist dann immer so, und hast du es auch abgeschlossen? Ne, weil es ist immer so, es ist ja so hart, hast du das wirklich geschafft? Ja. So. Und wenn man dann sagt, ja, dann hat man schon, ich habe immer das Gefühl, man wird direkt als stark und als laut, mutig, kreativ. Also das schwingt dann schon so mit. So wird man schon dann dargestellt.
Und als Köchin kannst du ja, oder Koch kannst du ja auch überall hingehen. Ne? Kannst du ja auch halt eigentlich deinen Job überall ausüben.
Ja,
Hast du aber nicht gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin dann auf Reise gegangen, weil ich irgendwie, ich wusste, dass ich studieren wollte oder ich musste ja auch erstmal noch mein Abi nachmachen, das hatte ich ja gar nicht. Aber ich wusste noch nicht genau, wo es hingehen soll und dann bin ich erstmal nach Schweden gegangen als Au-pair, weil ich irgendwie eine Pause brauchte und ich wollte auch irgendwie Abstand, ich wollte mal was Neues und ich wollte irgendwie raus. Und ich habe davor mit meinem Papa so einen Roadtrip gemacht als Urlaub, 2 Wochen und da waren wir so ein bisschen in Dänemark und Schweden und ich fand das irgendwie so ein freundliches Volk und ich fand das so cool, dass sie einfach immer so hey, hey gesagt haben. Und das dann, da
passt du aber auch gut hin, ne?
Ja, irgendwie. Und
kannst
dann,
du Schwedisch eigentlich?
Ja.
Ja? Sag mal was.
Flytande. Ja, prata svenska. Och jag ska dit nästa vecka.
Ja, ist gut. Also ich, ja. War freundlich auf jeden Fall.
Ja, war sehr freundlich, genau. Ja, und da habe ich dann irgendwie eine coole Zeit gehabt. Ich hatte eine richtig geile Familie. Die besuche ich jetzt auch nächste Woche, ja? Tatsächlich.
Ah.
Das erste Mal wieder seit 8 Jahren sehe ich sie wieder.
Ach, cool.
Genau. Und da habe ich dann, ja, so ein bisschen für mich entschieden, wo es weitergehen soll. Und dann habe ich mein Abi nachgeholt, als ich dann wieder da war.
Ist ja auch eine Entscheidung, ne?
Ist auch eine Entscheidung, aber es war cool, weil ich habe dann entschieden, dass ich wieder zur Schule gehen möchte. Damals hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, es hat mich alles genervt. Ich meine, mein Vater, muss ich auch sagen, ist ein extremer Freigeist. Also der hatte keine Freunde in so Systemen und Regeln und das Schulsystem und so. Das war auch damals nicht so seins und das hat er mir irgendwie so mit in die Wiege gelegt. Und ich habe mich in diesem System auch nicht so wohl gefühlt. Aber dann, als ich dann ein bisschen älter war und unterwegs war und so, habe ich für mich entschieden, dass ich jetzt wieder zurück zur Schule gehen möchte. Und das war dann auch gut.
Ja. So. Und dann konntest du auch studieren?
Und dann konnte ich studieren. Das habe ich dann auch gemacht.
Ja, und was hast du studiert?
Tourismusmanagement. Ich dachte, das
hat ja auch so ein bisschen
was. Genau, ich dachte, das geht mit der Gastronomie so am ehesten Hand in Hand. Und wie gesagt, ich habe eine große Leidenschaft für andere Sprachen und Kulturen. Und das konnte ich dann so ein bisschen irgendwie...
Wie viele Sprachen sprichst du?
4. Spanisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch.
Ja.
Ein bisschen Holländisch kann ich noch.
Das ist super.
Ja.
Damit kommt man ja schon mal durch.
Damit kommt man durch.
Also ja.
Schwedisch ist halt so ein bisschen unnötig irgendwie, weil es so wenig Leute nur sprechen und ich kann es hier kaum sprechen und Spanisch ist halt eine
aber jetzt
viel
nächste Woche.
Sprache.
Nächste Woche kannst du wieder ordentlich.
Kann ich mal wieder üben.
Hast du was Besonderes aus der schwedischen Küche mitgebracht, wo du sagst, das finde ich cool?
Sahne. Sahne und Butter.
Okay, gibt es aber auch hier, ne, weißt du.
Ja, ja. Die Schweden haben so ganz viele schöne Traditionen und das ist immer mit Essen verbunden. Und das finde ich irgendwie gut.
Das Krebsessen,
so,
oder? Ne?
Ja, zum Beispiel das Krebsessen oder die Erdbeertorte zum Midsommerfest oder jeden Freitag gibt es immer Fredagsmüs, heißt das. Und da kommt die ganze Familie zusammen. Und dann kauft man alles Mögliche an Süßigkeiten ein und es gibt Popcorn und irgendwie die Kinder drehen völlig durch, weil sie einen Zuckerschock haben und dann guckt man Fernsehen und lümmelt so in ihrer, die haben immer so große Sofaecken, da lümmelt man dann rum. Und irgendwie ist es in Schweden so, dass das dann auch wirklich jede Familie so macht. Und ich dachte dann immer, das wäre nur in meiner Gastfamilie so, aber nee, Freitag ist ja Fredagsmüs so. Und in den Familien wird das dann so gehandhabt. Und das finde ich irgendwie schön, dass sie so ganz viele Familienfeste haben, wo es ganz viele leckere Sachen immer zu essen gibt. Es ist immer so ein kleines Weihnachtsfest.
Ja, aber das ist natürlich überall schön, ne?
wenn
sich die
klar.
Menschen treffen und das natürlich mit Essen verbinden und feiern.
Ja. Irgendwann.
Wann gibt es denn diesen, wie heißt der nochmal, dieser Gammelhering? Weißt du, dieser übel stinkende?
So das ist doch so ein Trockenfisch, oder nicht?
Nee, der ist in der Dose und der ist schon echt übel. Das ist so einer, den machst du auf und dann sagst du,
bin ich nicht mit in Berührung gekommen.
Da hast du Glück. Das geht auch nur mit Schnaps. Das ist so wie dieser Gammelhai auf Island.
Ja.
So ungefähr. Ist aber tierisch gesund, ne? Logisch.
Ja, klar.
Irgendwas muss es ja geben, warum man
das Zeug
zu sich nimmt.
Wie diese chinesischen Kochheilgeschichten, das ist ja auch immer tierisch gesund, wenn du dann da irgendwie, keine Ahnung, einen Tigerpimmel aufbrühst oder so. Ja. Weiß ich auch nicht, ob man das machen müsste.
Aber glaubst du denn, also ich glaube ja, dass das Essen krank machen kann, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube auch, dass Essen auch, sagen wir, vielleicht nicht gesund machen kann, aber gesund halten kann.
Definitiv.
Ja?
Berücksichtigst
du das, wenn du so in deiner Küche stehst?
Als ich war ein halbes Jahr in Chile und die Chilenen sind extrem übergewichtig und haben sehr viele Probleme mit Diabetes und Bluthochdruck und mit allem, was mit Übergewicht einhergeht. Und da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass Essen auf jeden Fall auch krank machen kann. Und ich habe jetzt, als ich die Weidenkantine aufgemacht habe, war es natürlich auch super stressig und ich habe das erste Mal wieder so richtig in der Küche gearbeitet. Du bist umzingelt von diesen wunderschönen, leckeren Sachen. Du bist ja in so einem Schlaraffenland angefangen. Mhm. Und dann bin ich auch aufgegangen wie so ein Hefekloß. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt nach der Arbeit, ich habe so schwere Knie und so dicke Füße immer gehabt und das Arbeiten wurde immer schwerer, weil du ja selbst auch so schwer bist. Und dann habe ich jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren irgendwie die Reißleine gezogen und habe meine Ernährung auch komplett umgestellt und bin dadurch auch viel gesünder und leichter und fitter geworden.
Und wie hast du das gemacht?
Ich habe erstmal wieder sehr viel Sport gemacht und dann habe ich eine sehr eiweißhaltige Ernährung in mein tägliches Leben eingefügt und habe die unschönen, aber doch sehr leckeren Kohlenhydrate vermieden. Außer Kartoffeln.
Außer Kartoffeln. Und findet man das auch in deinen Kochbüchern wieder?
Nein. Also ich habe in den letzten, also seitdem ich das gemacht habe, habe ich kein Kochbuch mehr geschrieben.
Ah. Dann wird es mal Zeit wieder.
Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt so ein Fitnessbuch schreiben soll oder so.
Du hast ja eher so andere, ne? Einmal so.
Ja, also das Katerkochbuch ist das Gegenteil davon. Das
wollte ich gerade sagen. Ist wichtig, klar, ja. Aber geht natürlich in eine andere Richtung.
Genau, und das andere sind ganz einfache Rezepte eigentlich. Da habe ich jetzt nicht auf eine bestimmte Ernährungsform geachtet. Doch, das eine ist vegetarisch, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das besonders gesund gehalten oder extrem ungesund, sondern das sind einfach so schöne Rezepte, so ein buntes Potpourri an allem irgendwie.
Sind das Rezepte, die du selber entwickelt hast oder sagst du, das sind so irgendwelche, die kenne ich und die habe ich so ein bisschen abgewandelt?
Also das erste Buch, was ich gemacht habe, das ist komplett auf die erste Sendung abgestimmt, die ich gehabt habe, das Format Kochma auf YouTube.
Ja.
Und das waren so alle Rezepte, die ich da für die Sendung entwickelt habe, habe ich dafür irgendwie nochmal so ein bisschen aufbereitet und dann in dieses Buch
gepackt. Aber die sind schon entwickelt von dir?
Ja, ja.
Oder kann man eigentlich noch was Neues erfinden?
Ich glaube schon.
Ja?
Ja, wenn du einfach, also, wenn ich mich in meine Küche stelle und nicht nach rechts und links gucke, sondern einfach Zutaten da habe, dann koche ich einfach und dann... Ja, natürlich gibt's das. Das hat irgendjemand schon mal so gemacht wahrscheinlich, ne? Also
das ist wie mit Musik vielleicht, ja. Ne? Den Song, ja, da höre ich Elemente, ja. Aber es ist trotzdem was Neues, ja.
Aber jeder Koch hat ja so seine eigene Handschrift. Und ich finde, also meine Schwester zum Beispiel, die mag einfach besonders gern den Geschmack von meinem Essen. So, also jeder Koch hat ja so sein eigenes...
Schon mal gut,
ne? Ja, das ist für mich schon mal gut, weil ich sie auch täglich damit verpflege. Oder, keine Ahnung, Marianus von Hörsten, der hat auch so ein ganz spezielles Aroma immer in seinen Gerichten. Stimmt, das schmeckt man ja immer heraus. Das ist immer sehr sauer, würzig, salzig, kräftig, auf die 12. Mhm. Und das, ich finde, also immer wenn ich was von ihm esse, dann schmeckt es nach Marianus.
Marianus vom Klinker hatten wir auch schon im Podcast. War, glaube ich, Folge, ich weiß nicht, 45. Hört mal rein.
Genau, und so hat jeder irgendwie so seine eigene Handschrift.
Ja.
Und, ja.
Also das heißt, wenn wir jetzt beide die gleichen Zutaten vor uns hätten, wir würden was komplett Unterschiedliches entwickeln.
Definitiv. Wenn wir Rücken an Rücken stehen würden und uns nicht umdrehen würden, um zu gucken, was der andere macht, dann hätten wir, ja, also das wäre ja komplett was anderes.
Magst du solche Wettbewerbe? Magst du Kochwettbewerbe? Ich meine, du bist ja in der Jury, beziehungsweise moderierst das.
Ja, ich bin großer Wettbewerbsfan. Ich habe auch in meiner Ausbildung welche mitgemacht.
Ja?
Und bei mir ist vieles immer irgendwie gleich eine Challenge oder ein Wettbewerb. Ich brauche das so zum Antrieb. Ja? Ich finde das motivierend.
Also willst du gewinnen oder ist es so eher
auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Also ich bist du so eine?
Ja.
Auch beim Sport?
Ja.
Ah.
Ich bin gerne die Beste.
Ja?
Ja, irgendwie schon. Mir macht das aber auch nichts aus zu verlieren, muss ich an der Stelle sagen. Also mein Freund zum Beispiel, der kann überhaupt nicht verlieren. Der wird immer so richtig garstig und sauer, wenn er sieht, dass er verliert. Ah. Ja, ja. Aber
lässt du ihn dann gewinnen?
Manchmal. Aber so
merkt er das?
Auch schon. Ja, ich glaube schon. Aber es ist ihm egal, weil er so gerne gewinnen will, dass er das in Kauf
so schlimm ist.
Ja,
es.
Ja, wirklich. Ei,
ei, ei. Das ist pathologisch schon.
Aber ich habe schon immer irgendwie gerne Wettbewerbe gemacht, auch so Bundesjugendspiele damals und so. Sowas fand ich schon immer gut. Hat mich schon immer irgendwie angeschaut.
Also, Siegerurkunde und Ehrenurkunde gab es da, ne?
Boah, da habe ich keine Ahnung. 5., 6. Klasse, das ist ja auch schon ewig her.
Was ist denn deine Sportart?
Kraftsport.
Kraftsport?
Ja, und so aber Crossfit und so, das finde ich schon ziemlich cool.
Okay, ja gut, dabei kann man ja auch gewinnen.
Ja, aber da mache ich nichts. Also das mache ich
keine Wettbewerbe.
Nee.
Dafür stehst du dann doch jetzt ja wieder in der Küche.
Richtig.
In deiner eigenen.
Ja.
In der Weinkantine, die du zusammen mit deiner Schwester betreibst.
Mhm. Und mit meinem Bruder tatsächlich.
Und echt? So ein richtiges Family-Business.
Ja, wir haben
der ist ja toll.
GmbH zu dritt.
Und irgendwann hast du gesagt, jetzt möchte ich wieder einen eigenen Laden haben. Oder nee, nicht wieder, jetzt möchte ich einen eigenen Laden haben.
Also irgendwie war für mich klar, als ich damals aus der Gastro rausgegangen bin, dass wenn ich wieder in die Gastro reingehe, dass ich dann auf jeden Fall meine eigenen Regeln aufstelle. Und auch meinen eigenen Laden haben möchte und mich nicht nochmal irgendwie in so eine dunkle Küche stelle und für jemand anderen mir den Buckel rund mache. Wenn, dann soll das wenigstens auch für mich und meinen eigenen Laden sein. Und irgendwie hatte ich dann, ja, bin ich dann zum Fernsehen gekommen und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie wird es Zeit, dass ich auch einen eigenen Laden brauche. Und ein Restaurant ist es nicht geworden, aber nicht aus, also ich habe es nicht bewusst so gemacht, sondern ich habe einfach geguckt, so Gastrofläche in Hamburg, und ich habe dieses Café gefunden. Ein Café fand ich schon immer irgendwie, ist irgendwie so eine romantische Vorstellung. Und jetzt ist es aber gar nicht mehr so ein Café, sondern wir sind eher ein Tagesrestaurant. Diesen Begriff haben wir für uns entdeckt.
Ja, ist ein schöner Begriff. Musstest du denn deine Geschwister davon überzeugen oder waren die gleich Feuer und Flamme? Waren die gleich dabei?
Meine Schwester war am Anfang erstmal so, okay, ja.
Aus welchem Bereich kommt die?
Meine Schwester ist BWLerin.
Okay. Ja. Na gut, einer muss ja an die Kasse.
Genau, hat aber im Hotel in einer Hotelkette gearbeitet im Personalmarketing.
Okay. Also auch Berührungspunkte.
Berührungspunkte waren da. Und mein Bruder, der hat einen lustigen Beruf, der ist Gastrokonzeptentwickler.
Okay.
Also ja. Der macht Konzepte für verschiedene Gastronomen, wenn du selber nicht die ganze Expertise abdeckst, und dann begleitet er dich quasi von der ersten Planung bis zur Eröffnung, und dann ist er meistens dann
passt auch super.
Genau.
Also seid ihr ja ideale Konstellation.
Und genau, wir sind eine ideale Konstellation, und es war ja Corona und meine Geschwister waren wie ich auf Kurzarbeit, also ich war nicht auf Kurzarbeit, weil ich ja selbstständig war, aber ich hatte keine Aufträge, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt wandern, ne?
Und wie geht das weiter?
Ja, spannend.
Also expandiert man oder, ne? Also es gibt ja dann immer solche Überlegungen.
Ja.
Also es läuft gut bei euch.
Es läuft gut bei uns, genau. Wir hatten natürlich auch schwere Monate mit dabei oder schwere Zeiten mit dabei, wenn, keine Ahnung, als im März der Krieg ausgebrochen ist und es waren Ferien und es hat geregnet und die Zahlen sind wieder hochgegangen, hast du auch mal einen scheiß Monat mit dabei. Aber ich glaube, insgesamt läuft es gut so, und drei GeschäftsführerInnen bedeuten natürlich auch, dass ein kleines Café dann nicht ganz genug ist. Und wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Und ihr habt auch noch Kapazitäten.
Und wir haben auch noch Kapazitäten und wir haben auch noch Bock, weil die Weidenkantine war ja unser erster Laden, und dann macht man, also wir wussten ja auch nichts. Ne? Wir haben halt auch total viele Fehler gemacht, und jetzt ist es irgendwie cool, mit der Expertise und mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt aus dem ersten Laden mitgenommen haben, jetzt nochmal was Neues zu machen, weil jetzt hat man eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Expertise, und jetzt haben wir Bock, nochmal was anderes zu machen.
Also da können wir mal schauen, was da so als nächstes kommt.
Es bleibt spannend.
Aber jetzt nochmal in der Weidenkantine kulinarisch, was erwartet mich da?
Eigentlich eine ganz einfache, leckere Hausmannsküche, würde ich sagen. Käsespätzle. Heute gibt es, glaube ich, Stremelachs mit Bratkartoffeln. Morgen gibt es rote Beeteknödel mit Ziegenkäsefüllung. Und es gibt eine Spargelsuppe jetzt gerade, ist Spargelzeit, ein Spargelsalat mit Büffelmozzarella. Also es ist so querbeet. Dann haben wir ein veganes Curry mal mit drauf, also von bis.
Klingt gut.
Ja.
Klingt gut. Naja, und ich glaube, wenn du dann auch das selber entscheiden kannst, so wie du sagtest, wenn ich mal was mache, dann mache ich einen eigenen Laden.
Genau.
Weil dann kannst du es auch gleich ändern, nicht? Dann musst du auch niemanden fragen.
Nee.
Gut, dein Team natürlich oder ihr müsst euch fragen. Aber du kannst sagen, wir machen das.
Ja.
Oder wir ändern das.
Ja. Genau, und diese Freiheit liebe ich.
Ja. Und beim Fernsehen hat man ja nicht so viel Freiheit, ne? Erstmal die Frage, wie bist du da hingekommen überhaupt? Wie kommt man denn wie wird man denn Fernsehköchin? Ja,
also erstmal war ich ja YouTuberin,
ja.
YouTube-Köchin. Und das hat angefangen mit meinem langjährigen Freund Finn Kliemann. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Er hat das Kliemannsland gegründet. Ich lasse den Skandal jetzt mal kurz raus. Und Finn hatte dann diesen Hof gegründet zwischen Bremen und Hamburg, also in Zeven, da wo ich auch herkomme, in einem ganz kleinen Dorf da, und hat mich angerufen und meinte, ja, wir brauchen hier irgendwie, wir haben so viele hungrige Mäuler, wir hatten jetzt noch eine Idee, eine Kochsendung zu machen, wir brauchen irgendwie jemanden, der gut labern kann und kochen kann, und du bist irgendwie genau die Richtige, weil du kommst von hier und wir kennen uns und hast du nicht Bock.
Ja.
Und ich erstmal so, Finn hatte mich davor schon mal immer mal wieder zu irgendwelchen Sachen eingeladen und mir war das irgendwie immer so ein bisschen suspekt. Und
ja?
Weil ich so, ah ja, nee, du, ich habe keine Zeit, ich wollte irgendwie noch ein Praktikum machen in Chile, das stand noch bevor. Und dann habe ich die Anfrage bei meinem Vater geschickt und der hat dann auch Funk gelesen, hat sofort gegoogelt wie ein Irrer und meinte so, weißt du eigentlich, was das für eine Anfrage ist, die er da geschickt hat und mach das bloß. Und ja, dann haben wir hin und her gesprochen, dann habe ich tatsächlich erst noch das Praktikum gemacht. Finn hat gewartet und als ich dann wiederkam...
Bist nochmal nach Chile schnell.
Genau.
Was hast du da für ein Praktikum gemacht?
Ich habe in einem Hostel da an der Rezeption gejobbt.
Wo denn?
In La Serena. Das ist so 600 Kilometer nördlich von Santiago.
Ah, nördlich, okay. Genau. Schnell nochmal das Praktikum gemacht, in Chile dann zurückgekommen und dann hast du deinen Fernsehjob gehabt.
Genau, und dann habe ich irgendwie auf dem Klimasland angefangen, da die Kochsendung zu produzieren. Für Funk damals, YouTube. Und dann hatten wir eine Redakteurin in der Produktionsfirma mit dabei, die dann zum NDR gewechselt ist. Und da ist dann jemand ausgefallen und dann meinte sie, ey, ich rufe mal eben Zora an, weil wir uns halt kannten von der YouTube-Produktion. Und dann bin ich irgendwie bei meinem Nachmittag gewesen. Erst einmal als Vertretung, dann noch ein zweites Mal als Vertretung und dann habe ich einen festen Tag bekommen und dann war ich jetzt zweieinhalb Jahre jeden zweiten Dienstag da. Und wenn du dann erstmal einen Fuß in der Tür hast, dann wirst du natürlich weiter angefragt. So, und dann kamen irgendwie kleinere Sachen noch dazu, irgendwie mal beim Markt oder Visite. Produkte getestet, irgendwelche kleineren Beiträge gedreht und dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte auf eine eigene Sendung. Und dann habe ich letztes Jahr 10 Folgen Zora kocht's einfach gedreht in Uelzen mit einem Gärtner zusammen. Ja, und so bin ich
so ist man dann dabei und da drin.
Dabei.
Aber wann hast du denn festgestellt, dass dir das leicht fällt und dass du dich auch vor der Kamera bewegen magst und dass du dabei auch noch kochen kannst? Weil das ist ja schon eine Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung, aber ich hatte dann irgendwie auch gar nicht so eine richtige Wahl. Also in dem Moment, in dem ich zugesagt hatte, im Klimansland da die Kochsendung zu machen, kam ich auch nicht mehr raus. Also es war, die Sendung war ja fertig, also geplant, ne? Das war ja die Budgets und so, das lief ja alles schon und dann stand
los
ich da.
Los jetzt, ne?
Los, jetzt so, mach halt. So.
Und übst du davor?
Nee.
Machst du Rehearsal?
ich mache immer so die Anfangsmoderation, das erste, weil die ersten 30 Sekunden sind immer die schlimmsten.
Ja, ne?
Wenn dann die Kameras angehen und dann steht man da und dann...
Finde ich selbst beim Podcast doof.
So die ersten...
So wie steige ich denn jetzt ein?
Die ersten 30 Sekunden sind echt irgendwie immer schlimm und deswegen gehe ich den ersten Satz, den gehe ich dann schon mal so laut, spreche ich den schon mal so vor. Aber damals, ja, da habe ich einfach angefangen, irgendwie musste mich dann da in dieser Rolle wiederfinden. Aber es ging recht gut, recht schnell, weil das natürlich auch im Klimasland ist ja auch eine coole Stimmung gewesen. Und das war ein cooles Team und wir hatten coole Sendungen, coole Ideen.
Und dann wächst man ja auch mit der Aufgabe, ne?
Ja.
Oder?
Dann wenn ich mir jetzt so die ersten Videos angucke, das ist ja so unangenehm. Also ja, man wächst auf jeden Fall.
Guckst du dir das denn selber an?
Also ich war auch redaktionell so ein bisschen mit eingespannt, weil ich dann immer gucken musste, dass dass das Rezept in der richtigen Reihenfolge irgendwie auch für den Zuschauer nachvollziehbar dargezeigt wird oder dargestellt wird. Und deswegen habe ich immer die Rohschnitte auch gesehen und habe das dann aber mehr so als, ja, ich habe mich jetzt nicht mich angeguckt, sondern ich habe dann schon auch irgendwie einfach nur auf das Rezept und auf den Film geachtet.
Hast du eine Schokoladenseite? Nee. Wo du dich dann so immer hindrehst.
So. Immer so ganz verkrampft.
Oder so, ich muss dastehen.
Nee, hab ich nicht. So wie es sich immer am natürlichsten anfällt.
Ja, ne?
Kommt auch auf den Gast drauf an. Ne? Wir hatten immer einen Gast dabei und wenn der irgendwie sich unwohl gefühlt hat, dann habe ich mich halt so hingestellt, dass er sich irgendwie wohler gefühlt hat oder so.
Das aber ja Kochen machen. Und Gast dabei ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Und dieser Gast muss ja auch dann auch noch performen, so wie du das dir wünschst.
Das war teilweise schon echt eine Herausforderung.
Wir nennen keine Namen, aber
nein.
Da waren schon welche dabei, da hast du wahrscheinlich nichts rausbekommen, keinen Ton rausbekommen oder ja, nein.
Ja, oder das Falsche rausbekommen irgendwie.
Ach so.
Ne? Oder irgendwie, ich hatte auch mal eine Person aus den Medien zu Gast, möchte ich jetzt mal so sagen.
Des öffentlichen Lebens.
Ja. Und wenn dann diese Person auch so Moderationserfahrungen mitbringt und ich hatte sie ja nicht, dann wurde der Spieß auch ganz gerne mal umgedreht. Und das war für mich ja so super unangenehm. Und ich war, also diese Person hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben und ich habe mich so schlimm gefühlt, dass ich danach echt alles in Frage gestellt habe. Und dann dachte ich, wie schafft es das eine Person an einem Tag, dich so runterziehen kann? Ne?
Ach, das hat dich fertig gemacht?
Das hat mich richtig fertig gemacht. Wenn man Tipps bekommt, zum Beispiel, wenn man hilfreiche Kritik bekommt, so, ey, übrigens, ich habe noch einen Tipp für dich, mach doch mal anstelle von, mach das doch mal so und so. Weißt du, dann sage ich, ja stimmt, hast voll
aber
recht.
Aber dem war nicht so.
Nee, das war eher immer so, ist das jetzt gerade dein Ernst? Beginnst du so deine Sendung? wo ich so dachte, Alter, du bist bei mir zu Gast. Okay. Geht's eigentlich noch?
Ist man da noch in Speaking Terms oder hat man sich nicht wieder getroffen?
Man hat sich nicht wieder getroffen. Das war einfach nicht so der Vibe da. Aber das war ein Gast von ganz, ganz vielen.
Das gibt's
so,
halt. Ne?
Und das gibt's halt. Du kannst nicht mit jedem irgendwie immer gleich auf einer Welle surfen. So.
Ja, irgendwie. Also hier ist ja jetzt ein schöner Austausch, finde ich.
Sehr
Bist schön. Du zufrieden eigentlich?
Ja, bin ich. Ja. Bis auf, dass ich gerade dein Mikrofon zerstört habe, ja.
Ja, das sieht man jetzt.
Ich kann dir vielleicht mal ganz kurz erzählen, ich habe es mir aufgesetzt wie ein Haarreif und es hielt irgendwie nicht. Dann wollte ich es hinter den Kopf machen, da wo es eigentlich hingehört und dabei ist es mir abgebrochen. Also, ja.
Bei mir ist Aber jetzt geht es ja wieder.
Ja, jetzt geht es wieder.
Jetzt geht's. Und so bewegt sich jetzt auch ganz vorsichtig.
Ja, ich bin echt ein Grobian, ne?
Hat die Hände ganz artig gefaltet auf dem Tisch. Macht keinen Unfug mehr.
Ich bin ein
mehr.
Himmelflitz.
Bist du denn so?
Ja, schon immer gewesen.
Kommt man denn eigentlich hinterher, wenn ich jetzt dir normal beim Kochen zugucken würde, kann ich nicht rekonstruieren, was da passiert. Aber du hast ja nun gelernt, komplett dich vorzubereiten in der Küche. Und machst du das auch noch oder bist du eher so?
Nee. Also Vorbereitung in der Küche ist das A und O.
Immer
noch. Mise en place ist das halbe Leben. Wenn du keinen Vorbereitung
hast. Hört ihr das, ihr Hobbyköche?
Bist du am Arsch. Aber das ist nicht nur bei mir so. Ich habe neulich irgendwie die Lieferung geguckt hier mit Hensler und Melzer liefern ab.
Ja.
Und wenn die 40 Minuten haben und wenn man dann zuguckt, was die in 40 Minuten da kochen, da kommst du nicht hinterher als Otto-Normalverbraucher, als Hobbykoch. Du hast keine Chance. Das ist ja so ein Automatismus, der da läuft und dann diese kreativen Prozesse, die dann da ablaufen und dann zack, 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 dann wird das alles durch die Gegend geschmissen und am Ende haben die da so viel vorbereitet. Und wenn du einfach gelernt hast, über so viele Jahre unter diesem Zeitdruck zu arbeiten, dann ist das alles, das sind so viele Sachen, die einfach automatisch passieren, die du einfach nicht hast, wenn du das nicht gelernt hast, wenn du das nicht so lange gemacht hast. So. Und deswegen kann man manchmal halt einfach dann nicht mehr folgen. Dann verliert man einfach den Überblick. So.
Aber da verliert man vielleicht auch ein bisschen die Motivation, wenn man dir dazu guckt. Ne? Und sagst, also wenn du sagst, koch mal. Ne?
Ja, oder genau. Aber
koch einfach. Ja? So, und ich denke, ja, so einfach ist es ja nicht.
Nee, das stimmt. Aber deswegen gibt es ja auch dann so im Fernsehen, da ist das dann ja auch anders. Da ist dann ja alles vorbereitet.
Musst du dich da zusammenreißen, wenn du langsam machst?
Ja, immer. Also die Regie immer, Zora, warte, halt. Genau. Also ich werde schon öfter mal ausgebremst. Aber ich, wie gesagt, jetzt mit den Jahren hat man das dann ja auch irgendwie gelernt. Und in der Küche ist halt kein Tempolimit.
Okay, aber wenn du jetzt aber so einen Anfänger oder Anfängerin hast, dann würdest du schon sagen, so, da übst du Nachsicht.
Ja, auf jeden Fall.
Kann denn jeder kochen eigentlich?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also und wenn es irgendwie nur eine Nudelfanne ist oder so, aber ich glaube, das ist alles, also man kann ja irgendwie alles lernen, wenn du das willst. So, das ist ja alles eine Frage der Motivation, glaube ich.
Bist du einer gewissen Grenze. Und du, aber wenn du jetzt sagst, also ist ein kreativer Prozess, aber auch, sagen wir mal, ein koordinierter Prozess, wo ich auch wirklich nach klaren Regeln arbeiten kann, da ist ja immer die Frage, wie viel kommt denn da rein? Wie viel ist denn wirklich standardisiertes Arbeiten und wie viel ist Kreativität?
Ja, also ein gutes Beispiel ist immer mein Freund, der kommt aus der Schifffahrt, der arbeitet im Management und der ist super strukturiert, organisiert und muss alles immer ganz genau planen. Also wenn wir einkaufen gehen, dann müssen vorher die Gerichte festgesetzt sein, damit die Einkaufsliste genau auf diese Gerichte abgestimmt ist. Und bei mir ist das so, ich gehe einkaufen, weil der Kühlschrank leer ist, ich kaufe, worauf ich Bock habe, ich koche, was ich dann da habe. So. Und das kann er gar nicht so gut haben. Aber er kann trotzdem mega gut kochen, weil er sich dann einfach auf seine Art und Weise, er plant das dann, es ist dann kein kreativer Prozess bei ihm, aber es ist trotzdem leckeres Essen, auch wenn es dann irgendwie immer die gleichen 15 sind, die Gerichte, die sich dann so abwechseln. Ja. Aber das macht nichts, er kann ja trotzdem deswegen kochen, aber er kocht halt dann einfach ganz anders als ich. So, und ich glaube, dass jeder deswegen irgendwie kochen kann
und
kochen sollte.
Wie motivierst du denn jemanden, der jetzt sagt, oh nee, kann ich, also es gibt ja immer keine Zeit, oder für mich alleine nicht.
Ja.
Oder dann auch keine Lust mehr nach dem Job.
Ja.
Oder solche Geschichten. Ja?
Also das kann ich natürlich verstehen, weil Kochen ist ja schon was, also man macht ja nicht oft was einem keinen Spaß macht. Also ich zumindest nicht. Und Kochen ist ja schon was, wo man Lust zu haben müsste, sollte. Und das ist genauso wie mit der Zeit, wenn du das wirklich willst. Das ist wie mit Sport, dann stehst du eine Stunde früher auf. Ne? Dann gehst du nach Hause, gehst einkaufen, legst dich halt nicht aufs Sofa, sondern kochst dann erstmal so. Es ist ja schon irgendwie, wenn du das wirklich willst, dann machst du das halt.
Siehst du,
so.
Du hast es ja in der Hand, ne?
Ja, du hast es ja selber in der Hand.
Habe ich keine Zeit für. Du, dafür habe ich echt keine Zeit.
Und für eine Person, ja, come on, ja. Gerade wenn man irgendwie...
Und dann noch einkaufen geht.
Ja, das macht man am besten auf dem Weg nach Hause, damit man sich gar nicht erst aufs Sofa setzt. Das muss man direkt von der Bahn zum Supermarkt und dann nach Hause. Dann hast du es gleich erledigt.
Findest du es denn wichtig, dass man selber einkauft oder dass man das auch sich liefern lässt?
Ach, das kannst du...
Wurscht?
Ja, ist einfach.
Obwohl, ich finde, das ist ja auch eine Inspiration.
Ja, aber wenn du halt, also mein jetzt Freund zum Beispiel, der müsste nicht einkaufen gehen, weil er diesen kreativen Prozess ja eh nicht hat. Er weiß ja, was er braucht, weil er die Gerichte ja eh geplant hat. So, ja. Genau. Und wenn man natürlich, gerade wenn man Kochanfänger ist, dann sucht man sich am besten ein Rezept raus. Dann hat man eine Einkaufsliste oder eine Zutatenliste, das kauft man und dann lässt du dich ja eh nicht kreativ noch inspirieren und berieseln von den Zutaten, die du dann siehst. So, dann ist es eigentlich egal.
Aber dann geht es ja aber auch noch darum, was ich einkaufe, oder? Ist das für dich wichtig, was für ein Produkt du einkaufst? Oder sagst du, komm, erstmal...
Von der Qualität her,
meinst du?
Nee, ich achte da schon drauf, ja. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch da, wenn du ein blutiger Anfänger bist, ne, dann kauf erstmal und Schritt für Schritt. Nicht gleich bei dem Wagyu-Rind anfangen, sondern...
Und nicht gleich das komplexeste Gericht.
Nee, nicht das komplexeste Gericht, sondern ne, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, die einfolierten Cherry-Tomaten dann erstmal kaufst, ist es auch egal, bevor du dich da an die Honigtomaten vom Isomarkt ranmachst. So, weißt du, okay. Das ist dann...
Was würdest du denn sagen, was wäre denn so ein Rezept, wo du jemanden ranlassen würdest und sagst, komm, mach das mal, das gelingt immer und da hast du auch ein kleines Erfolgserlebnis und schmeckt auch jedem. Kannst auch machen, wenn du noch Besuch kriegst.
Ja, Focaccia?
Klingt jetzt aber erstmal schon mal...
Ja, aber ich finde, also Hefe ist für mich, finde ich, das Einfachste, was man machen kann, Hefeteig. Das macht ja alles von alleine.
Ja.
Du hast irgendwie 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, einen halben Würfel Hefe. Mehr brauchst du nicht, sind drei Zutaten, ein Löffel Salz vielleicht noch.
Du musst ein bisschen Geduld haben, weil der Teig muss ja gehen.
Aber dann hast du irgendwie deinen Handmixer, dann musst du es ja noch nicht mal großartig mit der Hand kneten oder so, ist alles scheißegal, das ist super dankbar. Dann stellst du erstmal beiseite, kannst erstmal, oh, geschafft, Bier trinken. Dann Backblech, Backpapier drauf, ein bisschen Öl drunter, Teig einfach nur, den musst du ja noch nicht mal ausrollen oder so, einfach nur so auseinanderdrücken, mit den Fingern ein paar Löchern rein, ein bisschen Olivenöl drauf und dann kannst du da einfach Tomaten reinstecken, ein paar Oliven und ein bisschen Rosmarinzweig. Dann
kannst du aber eigentlich alles auch verwenden, oder?
Kannst du alles verwenden, was du da hast und dann ist es gleich schon immer so, okay, cool, sieht voll gut aus. Und dann hast du nämlich aus nur Mehl und Wasser hast du so ein wunderschönes Blech gezaubert und das duftet und die Gäste kommen rein. Und
ist auch nicht kostspielig.
Und es ist super billig. So, und
sogar so.
Ja, oder? Und da kannst du dann auch, musst du jetzt auch nicht irgendwie das Mehl vom Bauernhof nehmen, weißt du, wenn du dich da noch nicht mit auskennst oder so.
Ja.
Ne, das ist für den Anfang, da hast du dann schon richtig was geschaffen, aber es ist wirklich einfach.
Vor allen Dingen, du hast auch Masse.
Du hast viel.
Das ist so ein Blech.
Ja, dann kommen 10 Leute zu Besuch und du so, ja, kein Thema.
Locker.
Easy.
Aber bist aber immer dran. Du, ich habe auch einen Feier. Bringst du es mit? Ja,
genau.
Findest du, kennst du so Essen? Natürlich kennst du das. So jeder bringt was mit. Magst du das oder findest du das?
Das ist immer schwierig, weil dann hast du so drei trockene Couscous-Salate, die nach nichts schmecken und irgendwie 5 Baguettes und so Hummus aus diesem Plastikbecher. So, weißt du, das ist irgendwie, habe ich nicht so Fan von. Ich finde es eher cool, wenn man dann sagt, okay, du machst den Nudelsalat, du bringst das Brot mit, du machst ein Pesto und dann hat man wenigstens so alles gesammelt, aber irgendwie, weiß ich nicht, dann...
So.
Ich mag das lieber, wenn du dann ein schönes Buffet hast, wenn das alles dann irgendwie auf schönen Tellern und schönen Schalen
und nicht
ist
so und wie so ein Sammelsurium.
Und dann hast du so die orangene Tupperdose da und da noch so, dann hat einer mal einen Glasbehälter mit dabei und so, weißt du, dann sieht das alles so cool.
Also Essen ist auch ganz viel Ästhetik für dich.
Ja, schon. Ja. Ich finde das schon cool, wenn das irgendwie schön aussieht und wenn das dann, also das, wenn du dann, das ist ja wie bei allem irgendwie, ne, wenn du einen schönen Blumenstrauß, das macht irgendwie auch was mit dir. Ein schönes Buffet, so Farben, Essen, das ist schön.
Für einige ist es aber wirklich nur Essensaufnahme, ne? Nahrungsaufnahme.
Ja, das ist so schade.
Nee, ich muss ja mal irgendwann was essen.
Ja.
Finde ich.
Solche Momente habe ich auch, ne? Wenn
deshalb
du einen langen Tag
fragte ich auch vorhin nach Fastfood.
Ja, so. Kannst du ja auch mal machen. So, aber es ist ja dann irgendwie immer so die Balance und ich finde, dass Ernährung einfach ein super wichtiges Thema ist. Es spielt für jeden Menschen eine wichtige Rolle. Du brauchst
eine der wichtigsten Grundlagen.
Ja, es ist deine Energiequelle. Es beeinflusst deine Laune, deine Stimmung, dein Aussehen. Das ist ja alles eigentlich. Und deswegen finde ich das so schade, dass das so wenig aufmerksam von so vielen bekommt. Und du kannst natürlich auch mal bei McDonald's anhalten oder Fastfood essen oder dir eine Pizza in den Ofen schieben. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich finde so, der Grundtenor sollte sein, dass Ernährung erstmal extrem wichtig ist. So.
Gibt es denn irgendwas, was du nie zubereiten würdest oder auch nicht isst eigentlich?
Innereien.
Innereien geht nicht?
Ja, Innereien finde ich irgendwie nasty. Also ich esse ja sowieso nicht so viel Fisch und Fleisch und Innereien habe ich schon immer irgendwie so eine kleine Scheu vorgehabt. Weiß ich nicht, mag ich irgendwie nicht. Ich finde den Geschmack irgendwie nicht so cool. Ich mag dieses Eisenhaltige nicht und so Nierchen oder so.
Wird man bei dir nicht kriegen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Könnte man dich auch nicht mitlocken?
Nee.
Und du, wir haben ein schönes Innereien-Dinner heute mal. Da musst du sagen, oh.
Nee, also ich finde ja so Nose to Tail, ne? Das ist ja gerade Trend. Also das ist ja auch richtig und das ist auch gut. Aber ich habe halt weder Nose noch Tail, deswegen habe ich auch nichts dazwischen. So.
Glück gehabt. Ja. Aber selbst ausgewählt.
Ja, auf jeden Fall.
Was muss man denn so in der Küche haben als Grundstock, damit man irgendwas hinkriegt?
Brett, Messer.
Ja.
Ein gutes Messer reicht vollkommen aus. Vielleicht, ja, okay, noch vielleicht noch ein großes und ein kleines noch zum Schälen, ja, oder
das
so.
Das wird unseren Kooperationspartner, die Cucinaria, jetzt nicht freuen, weil die sagen, vier Messer brauchst du schon.
Nee. Ein solides Küchenmesser.
Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, liebe Cucinaria.
Ich finde immer gut so eine Reibe, Microplane, ne, diese langen Reiben, die finde ich immer gut. Mhm.
Welche braucht man da? Die feine?
Die feine.
Die feine.
Da kannst du Knoblauch, Zeste, alles, Käse. Ingwer, Käse, kannst du alles mit rüberhauen. Eine gute Pfanne und einen Topf und ein Herd.
Herd ist gut.
Herd ist wichtig.
Worauf kochst du am liebsten?
Gas.
Gas? Mhm. Und dann Induktion und dann...
Ja, und dann der Rest.
Magst du auch so Outdoor-Küche, so richtig auf dem Feuer kochen?
Ja, das finde ich schon cool.
Wollte mir mal jetzt so einen Dutch-Ofen kaufen. Oh. Ich finde das so cool.
Nee, finde ich schon cool. Draußen rustikal, Feuer, mag ich. Wir hatten früher immer so einen Gasherd noch auf unserer Terrasse, wenn wir irgendwas gemacht haben, so Frikadellen oder sowas, was besonders stinkt, da hat meine Mutter uns immer nach draußen geschickt oder mich, weil ich dann ja meistens gekocht habe, ab so 14, 15.
Hast du da vor deiner Ausbildung auch schon immer?
Ja.
Ja?
Eigentlich ja.
Also wie war es klar?
Eigentlich war es klar. Ich hatte früher...
Die Frage habe ich ausgelassen, nämlich, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Mhm.
Für mich war es einfach klar.
Ja, es ist auch irgendwie für mich immer klar gewesen. Ich hatte früher eine Freundin, die hatte so einen kleinen Spielzeugherd. Und der hat wirklich funktioniert, ne? Das war alles in Miniatur. Ja? Und darauf haben wir schon gekocht.
Nein.
Da waren wir so 6 oder 7 oder so. Und ihre Eltern waren ein bisschen strenger. Meine Eltern waren ziemlich entspannt. Und deswegen konnten wir das immer bei uns machen. Das heißt, der Herd hat irgendwann bei uns seinen Platz gefunden. Und da gab es auch so einen kleinen Backofen. Und dann hat meine Mutter alles in Miniatur gekauft. Ich hatte kleine Pfannen, kleine Minischneebesen, kleine Springform. Und dann habe ich immer Sandkuchen gemacht, Pfannkuchen.
Ich wollte gerade sagen, kannst du dich noch erinnern an das allererste Gericht, das du gekocht hast?
Ja, ich glaube, das waren immer Pfannkuchen. Ja? In dieser kleinen Pfanne, mit diesem kleinen Pfanne.
Nein.
Und ich habe so ein Mini-Nudelholz, das habe ich auch immer noch, das habe ich jetzt bei mir im Laden. Das ist so ganz klein. Und da hat das schon angefangen, weil ich irgendwie, also ich habe früher auch immer gemalt und gebastelt und gestickt und mit Oma gestrickt und ich habe immer alles gemacht, was so kreativ ist und mit meinem Vater im Garten gearbeitet und war in einer Werkstatt und so. Und meine Schwester hat immer ganz ruhig in ihrem Zimmer mit sich selbst gespielt und so, das habe ich nie gemacht. Ich war immer, hast du ja gerade gesehen mit dem Mikro.
Einmal raus, einmal platt machen. Wo kann ich hier noch?
Ja, genau. Und an dem Herd, weiß ich nicht, da hat meine Mutter dann auch irgendwie gesehen, da war ich ruhig, da war ich bei mir und das hat mir total viel Spaß gemacht, dann irgendwie aus nichts dann irgendwas zu erstellen. So. Irgendwie.
Das bist auch immer in Bewegung, ne?
Ja.
Ja,
ja immer.
Wir haben aber jetzt die Grundvoraussetzung, also was brauche ich überhaupt da in meiner Küche, um arbeiten zu können? Welche Zutaten brauche ich denn als Minimum, um irgendwas hinzukriegen? Also sagen wir mal so, ich muss immer darauf vorbereitet sein, dass ich 4 Gäste, 5 Gäste, 6 Gäste bewirten kann.
Das ist aber doch klar, oder? Die Spaghetti. Ja,
okay.
Also da kannst du ja einfach eine Packung Spaghetti in den Pott, ein paar Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln. Also
Tomatendosen.
Ja, oder auch die frischen, keine Ahnung, was du da hast, ist ja egal. Ja. die Tomaten, wenn du Kirschtomaten da hast, schmeißt sie in die Pfanne, lässt sie aufploppen in dem Öl und dann zerdrückst du die ein bisschen, dann hast du auch eine geile Soße. Dann einfach nur ein bisschen Knoblauch, grobes Salz.
Ja. Kräuter?
Kräuter, ich habe immer ein bisschen Rosmarin auf dem Balkon oder auf der Fensterbank und dann
fertig.
Fertig. Bisschen Parmesan. Einfach, ne? Käse hält sich auch ewig in Backpapier im Kühlschrank. Mhm. Und dann
und
oder die Focaccia. Aber die geht nicht so schnell.
Und die Soße, und das habe ich neulich gelernt, als ich Christoph Bob zu Besuch hatte, der ja einer der wenigen Sterneköche ist in Ostdeutschland, in Italien. So.
Aha.
Und der sagt, was wir hier ganz häufig falsch machen, dass wir in Deutschland, dass wir die Soße oben auf die Nudeln geben und nicht vermischen und nicht nochmal zusammenlaufen lassen.
Ja, die müssen eigentlich direkt aus dem Wasser mit dem Pastawasser in die Pfanne, in der du die Soße hast.
Und dann nochmal ein bisschen nachziehen, ne?
Genau, und dann hast du, ich habe immer ein bisschen flüssigere Soße und dann lässt du das kurz stehen und dann wird das so eine richtig schön cremige, man muss es auch sofort essen.
Und du musst eben darauf achten, dass die Pasta auch noch ein bisschen al dente ist, ein bisschen mehr al dente ist, weil sie ja nochmal nachzieht. Dann,
genau.
Oder?
Ja, genau. Die zieht dann nochmal so ein bisschen nach und dann musst du sie immer so ein bisschen extra al dente aus dem Wasser holen, dann in die Pfanne und dann zieht sie nach.
Extra al dente, siehst du? So geht das. Kannst du dich an die Zeit erinnern, als du nicht gekocht hast? Ne? Oder wie lange kannst du ohne kochen?
Ich habe dieses Jahr war ich 3,5 Wochen im Urlaub. Das habe ich ewig nicht gemacht. Also ich glaube noch nie, seitdem ich erwachsen bin, sozusagen. Und es ist ja die typische Kochkrankheit, dass irgendwann die Finger und Handgelenke und Ellbogen so ein bisschen im Arsch sind, weil es alles so ultra schwer ist in der Küche. Ja. Und das war bei mir der Fall. Und dann habe ich jetzt tatsächlich 3,5 Wochen Urlaub gemacht, inklusive noch eine Woche Corona-Krankheit. Und war dann fast 4 Wochen raus und 4 Wochen lang habe ich nicht gekocht. Das ist, glaube ich, das Längste, an das ich mich jetzt erinnern kann.
Und hast du es vermisst?
Sehr.
Ja?
Ja, oh Gott, wir waren in Sri Lanka und irgendwann habe ich es nicht mehr ertragen, dass du jedes Mal, wenn du Hunger hast, was essen gehen musst. Und ich wollte so sehr auf den Markt oder an diese ganzen Straßenstände, die da überall sind, mir einfach irgendwas kaufen und kochen. Einfach nur das, wo ich jetzt gerade Lust drauf habe und nicht dann da irgendwie sich hinsetzen und stundenlang warten oder überhaupt warten. Und dann bist du nicht zufrieden mit dem Essen, gibt es immer das Gleiche und so. Und ich wollte einfach dieses Bedürfnis stillen, jetzt einfach selber zu kochen.
Also ich habe das letzte Mal, als ich auf Sri Lanka war, bin ich in die Küche gegangen.
Ja?
Und dann habe ich gefragt, ob ich mitkochen darf. Es war so eine Ayurveda-Küche.
Ja, ja,
also die waren schon auf Gäste eingestellt. Ich glaube, die haben sogar auch Kochkurse angeboten.
Ja.
Aber ich bin dann eben alleine dahin gesagt, ich möchte keinen Kochkurs machen. Ich möchte dabei stehen, dann gib mir irgendwie eine kleine Aufgabe.
Ja, ja, ja.
So, und das fand ich auch ganz toll. Weil das ist schon mal echt, mit den Gewürzen.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich? Ich habe da immer gesehen, dass die Gewürze vorher anrösten.
Ja.
Ist das gut oder ist das nicht so gut? Oder machst du das auch?
Ich mache das auch.
Ja?
Ich habe es auch so gelernt. Wir hatten damals in meiner Ausbildung hatten wir einen philippinischen Koch mit im Team und der hat das von Anfang an, hat er mir das so beigebracht irgendwie. Die Aromen entfalten sich einfach extrem. Ne? Das tritt da alles aus. Die Röstaromen verstärken nochmal so die Gewürze und die ätherischen Öle und ja, der Geschmack wird einfach so vervielfacht irgendwie.
Du hast eben in meinen Kühlschrank geguckt.
Ja, der sieht gar nicht so schlecht aus.
Ja. Was würdest du denn jetzt, wenn du ad hoc müsstest, was würdest du jetzt daraus nehmen? Also, ich habe ja jetzt nicht so viel. Ne? Soll ich kurz sagen, was ich habe?
Ja.
Also, ich habe einen Blumenkohl, ich habe ein bisschen Schalotten, ich habe Kartoffeln drin gesehen, selber eine halbe Paprika. Ich habe, was habe ich denn noch?
Ein Pesto hattest du noch?
Also, ein Pesto habe ich ja, das ist irgendwie, ja. Pesto habe ich noch, einen Hummus habe ich vorbereitet. Ich habe zu viel gemacht. Ich habe Salz, Zitronen, was habe ich denn noch? Ein Chutney. Ein Chutney habe ich noch.
Was denn für eins?
Das ist ein Zwiebel-Mango-Zitronen-Chutney.
Lecki.
Darfst du gleich mal probieren.
Sehr gerne. Also, ich würde den Blumenkohl nehmen und ihn in Scheiben schneiden. Ich würde ihn in der Pfanne anrösten und wenn er dann schon Farbe gekriegt hat, würde ich an die Seite ein paar Kirschtomaten legen und eine Schalotte und ein bisschen Knoblauch. Dann hätte ich die an die Seite gelegt und dann hätte ich gewartet, bis die so aufploppen. Das hatte ich gerade eben ja auch schon mal ganz kurz gesagt. Und dann hätte ich den Blumenkohl auf einen Teller gemacht und dann hätte ich Salz, Zitronen hätte ich auch noch mit in die Pfanne gemacht, so ein ganz bisschen.
Ja.
Und dann hätte ich den Hummus noch ein bisschen verflüssigt, dass das wie so eine...
Der ist dick, ein bisschen zu dick geworden, Sesam, das stimmt, hast du gesehen, ne?
Ja, ja, ein bisschen so Sesam, so eine Sesamsoße quasi eher ist. Ein bisschen Pesto noch so kleckerweise oben drüber und dann könnte man einfach noch Kartoffeln im Ofen backen und damit drauf machen.
Auch das noch, ne? Und ich habe auch noch wunderbar geröstete Sesamkörner, kannst du die noch einsetzen?
Ja, die kannst du natürlich einfach oben drauf
streuen. Immer, ne? Geht ja, immer.
Ja, immer.
Geht immer.
Und ist auch immer ein optisches Highlight, ne?
Ja, gehört ja dazu, haben wir gelernt. Und, aber so einfach ist das jetzt nicht. Der Blumenkohl, wird der denn irgendwie in Gewürzen geröstet? Oder,
ja.
Ja?
Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und wenn du hast, ein bisschen geräuchertes Paprikapulver. Das finde ich immer ganz nice.
Ich mache all die geräucherte Paprika, kannst du mich mit jagen.
Wirklich?
Ja, ich finde diese ganzen Rauchflavors, die mag ich alle nicht.
Okay, ich finde, also so Barbecue-Öl oder so Raucharoma oder so, das würde ich auch, das verwende ich auch nicht, aber ich finde,
Rauchpaprika geht. Oder kennst du Rauchtee?
Nee.
Oh, finde ich auch ganz fürchterlich, weiß ich auch nicht. Hat sich auch nie durchgesetzt.
Magst du geräucherten Tofu?
Nee.
Magst du Tofu?
Geht.
Okay. ja, und dann würde ich den schön in der Pfanne anrösten.
Also das macht schon richtig was her.
Ja, ja.
Und wie lange brauche ich dafür? Also ich und du? Du
25 brauchst? Minuten, weil die Kartoffeln und der Blumenkohl ein bisschen.
Okay, und ich brauche dann vielleicht 40.
Ja.
Ja, gut. Wobei, bei mir geht das auch sehr schnell.
Ich weiß nicht, wie du
kochst. Ich fusche dann aber. Ne? Also ich brauche immer jemanden,
Kartoffeln in der Mikrowelle oder was?
Ich habe keine Mikrowelle.
Ah ja.
Nein.
Nein. Nein. Bitte, Zora.
Entschuldigung. Also ich brauche nur jemanden, der hinter mir her arbeitet. Und dann ist bei dir wahrscheinlich der Unterschied. Bei dir ist wahrscheinlich dann alles clean. Picobello hat man ja mal gelernt.
Das lernt man,
und dafür gab es ja auch immer die, wie waren das?
Ohrenflitscher.
Die Ohrenflitscher gab es. Na, wer hat hier wieder nicht sauber gemacht?
Was immer dreckig ist, ist der Boden. Das ist natürlich beim Kochen immer erstmal runter und dann wird abends der Boden geschrubbt. Aber die Arbeitsfläche oben ist immer sauber. Und wenn ich zu Hause koche, kommt mein Freund auch immer rein und guckt sich so den Boden an, schüttelt mit dem Kopf.
Dein Lieblingsgericht?
Ist so eine schwierige Frage. Ich werde so oft gefragt und ich denke jedes Mal, was antworte ich denn?
Dein momentanes Lieblingsgericht?
Trüffelpasta.
Trüffelpasta? Aber mit Trüffelcreme, richtiger Trüffel.
Genau, wir haben einmal und frischem Trüffel.
Und frischem
Trüffel. Das ist schon dekadent, ne? Aber das isst man halt auch nicht so oft. Das ist schon lecker. Frische Pasta.
Ist auch, übrigens auch ganz einfach. Habt doch nur einfach einen Trüffel zu Hause, ein bisschen Trüffelcreme. Ne?
Was und braucht man mehr?
Was willst
du? Ein Stück
du?
Butter,
genau,
ein bisschen
und die Gäste sind willkommen.
Easy.
Genau. Wird vielleicht, wenn es zu viele sind, wird es ein bisschen weniger Trüffel. Aber Trüffel ist ja nicht, Trüffelzeit ist ja nicht immer. Und was ich zum Beispiel auch nicht verarbeite, ist eingelegter Trüffel. Magst du das? So.
Ich finde es gar nicht so schlecht. So viel zu Hause, warum nicht?
Ich würde da nur eine Trüffelcreme nehmen. So eine richtige, oder Trüffelbutter.
Oder Trüffelbutter.
Da ist ja auch eingelegter drin.
Ja.
Gut, alles klar.
Aber ich finde, wenn, du meinst diese Kugeln im Glas, ne?
Diese, ja, die mag ich nicht. Nee.
Das geht. Ich finde, für zu Hause ist es auch nicht so schlecht. So, wenn man das mal ausprobieren möchte, würde ich mir jetzt auch nicht gleich einen ganzen frischen kaufen. So. Erstmal, manche kennen den Geschmack von Trüffel ja auch gar nicht. Das ist ja schon speziell.
Muss man auch mögen.
Muss
ne?
man muss mögen. Man,
aber es gibt ja so vieles, wo man sich erstmal ranarbeiten muss. Ich glaube, jetzt bei den Innereien, das wird bei dir nichts mehr. Das war schon dein Gesicht zu sehen, als du von Innereien sprachst. Aber es gibt, glaube ich, so Sachen wie so
Oliven zum Beispiel.
Ja?
Das habe ich von vielen gehört, dass man das lernen kann, die zu mögen.
Und du nicht?
Ich liebe Oliven.
Ja? Oder Artischocken finden auch ganz viele Scheiße.
Ja.
Ja? Weil das auch das Bittere ist. Das Bittere ist ja auch so ein bisschen.
Ja, ja.
Und Oliven sind ja auch gern mal bitter.
Kapern.
Und das Bittere. Kapern liebe ich.
Oh, ich auch, diese großen Kapernäpfel.
Ja, die mache ich mache eher die kleinen.
Nee, ich finde die großen richtig lecker.
Weil die, wie würdest du denn die großen? Die isst du so? Oder?
Ja, ich habe immer so ein Glas bei mir auf dem Küchentisch stehen. Auf einer Pizza, in Pasta, kannst du mit auf die Focaccia machen. Also.
Die Focaccia, ich glaube, die mache ich jetzt mal. Die Focaccia ist wirklich so ein Allesbringer, ne?
Ja, die holt alles raus.
Macht Eindruck und läuft. So, was können wir jetzt von dir erwarten in den nächsten Monaten an neuen Projekten?
Ja. Eine neue Sendung.
Aha.
6 Folgen Kochen und Backen mit Theresa Knipschild, die ist Konditormeisterin und ich werde kochen. Wir machen gemeinsam 6 Folgen für den NDR. Jetzt in naher Zukunft am 13.06. bin ich beim Food Innovation Camp.
Ja.
Mit ganz vielen anderen tollen Köchen. Jens Rittmeier zum Beispiel war ja auch schon bei dir zu Gast, der ist auch da vor Ort. Meta Hildebrand und viele, viele
Das ist
mehr.
Doch jetzt übernächste Woche.
Genau.
Ja, bin ich auch da.
Ah, cool.
Ja, wollte ich mal vorbeischauen.
Ja.
Natürlich, man muss sich ja informieren, was die jungen Leute so machen. Ja, Foodie. Haben wir noch gar nicht angerissen. Foodie, ist das gut oder schlecht? Ist das was Gutes oder was Schlechtes?
Ich habe es jetzt neutral bewertet irgendwie. Also es ist einfach jemand, der sich für die Szene interessiert, für Essen, für alles, was damit zu tun hat, Gastro, so. Das sind irgendwie Foodies. Ich habe das jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv ausgelegt.
Ich finde das eigentlich ganz.
Ich finde es eigentlich eher charmant so. Also
früher hat man so gesagt, das ist ein...
Ein Gourmand.
Gourmand. Und ja, aber der Foodie finde ich auch besser. Viel besser.
Ja.
Genau. Also, das...
Genau, da, Food Innovation Camp... Die Sendung kommt im Herbst und ja, im September gibt es hoffentlich einen neuen Laden. Aber
also war ganz schön was los bei dir.
Noch nicht mehr. Ganz, ja,
aber los. Man wird davon ja hören.
Man wird davon hören.
Und wirst du denn da auch in der Küche
stehen?
Sein?
Ja.
Stehen?
Am Anfang auf jeden Fall.
Ja.
Klaro.
Und kannst du dann auch loslassen und sagen, die machen das schon? Oder ist das so eher, oh, was machen die denn da?
Nee, also ich war jetzt im März, wie ich gerade schon sagte, einen Monat mal raus und es hat wunderbar funktioniert. Also ich war so weit weg, ich hätte nicht entspannter sein können. So. Ich habe es dann zum Schluss natürlich extrem vermisst, weil es einfach mein Baby ist, so die Weidenkantine. Und ich bin jetzt gespannt, wie es mit einem zweiten Laden ist. Aber ich werde da genauso viel Leidenschaft reinstecken und die Rezepte entwickeln und in der Küche stehen.
Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn der neue Laden eröffnet hat. Und vielleicht dürfen wir da auch mal vorbeischauen dann.
Sehr gerne.
Ich sag herzlichen Dank für deine Zeit heute Morgen um 9 Uhr im regnerischen Hamburg.
Ich sage Entschuldigung fürs Mikro
ja,
und
ja.
Bedanke mich ebenfalls für die Einladung.
War ganz toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Dankeschön. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.